Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir uns gedanklich an Orte begeben wollen, die sich heutzutage zumindest auf keiner Weltkarte finden. Und zwar ins Reich Gottes, in den Weltraum und in die Hölle. Die ist,
ich muss sagen, leider auch in der religiösen Erziehung sehr präsent, dass man auch tatsächlich die Kinder so erzieht, wenn du das und das tust, kommst du dafür in die Hölle oder wenn du das und das tust, kommst du ins Paradies. Also es ist immer noch ganz starkes Bild und ganz starke Vorstellung, die auch natürlich eine Angsttheologie entwickeln kann.
Das sagt die islamische Theologin Hamideh Mohaggegi über die Höllenvorstellungen im Islam. Wir fragen aber auch, wie das heute im Christentum und in anderen Religionen ist. Ist da die Hölle überhaupt noch ein Ort, über den Gläubige nachdenken und vor dem sie sich fürchten? Danach erfahren Sie dann, warum ein evangelischer Theologe der Meinung ist, dass die Kirche eigentlich viel mehr vom Reich Gottes sprechen sollte. Sie sind durch die Hölle gegangen. Diesen Ausdruck verwenden wir ja immer noch für Menschen, die Entsetzliches durchgemacht haben. Vor wenigen Tagen wurde ja erst an den Genozid, an den Jesidinnen und Jesiden im Irak erinnert, der vor 6 Jahren begann. Im Diesseits ist die Hölle also durchaus noch präsent. Aber im Jenseits, gehört sie überhaupt noch zum Repertoire religiöser Vorstellungen? Oder ist die Hölle samt dem Teufel verschwunden? Michael Hollenbach hat sich auf die Suche begeben.
Die Hölle ist heiß. Die Menschen leben in Angst vor dem Reich des Teufels. So war es vor allem im ausgehenden Mittelalter. Eindringliche Beschreibungen wie in der Göttlichen Komödie von Dante und düstere Bilder wie die von Hieronymus Bosch prägten die Vorstellungen von der Hölle.
Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.
Claudia Höhl ist Direktorin des Hildesheimer Dommuseums.
Dann gibt es da eben einfach eine ganz große Vielzahl von Qualen, die gezeigt werden, also durch Verbrennen, aber ganz beliebt auch Monster, die denn die Menschen quälen, indem sie sie umklammern und ihre Krallen sozusagen in die Körper stoßen, aber auch Varianten, wo dann sozusagen aus dem real existierenden Foltern Motive übernommen werden.
Theologisch gingen diese Höllenbilder vor allem auf Augustinus zurück. Während die Hölle im Alten Testament so gut wie keine Bedeutung hat und sich im Neuen Testament nur wenige Stellen mit dem Leiden in der Verdammnis beschäftigen, konkretisierte der Kirchenvater in der Spätantike das Konzept der Hölle, erläutert der katholische Theologe Bernhard Lang.
Augustinus baut die Höllenlehre auf die Erbsündenlehre auf. Von der Ursünde im Paradies sind alle Menschen betroffen. Alle Menschen haben sich damals die ewige Höllenstrafe zugezogen und nur Auserwählte werden durch die Aktion Christi befreit und können in den Himmel aufgenommen worden.
Wer in die Hölle kommt, muss dort ewig schmoren.
Also, dass wenn ich mich so von Gott entfernt habe, dass ich dieses Band der Liebe zwischen Gott und Mensch, ganz wichtig ist immer theologisch, freiwillig durchbrochen habe, dann ist diese Gottesferne endgültig.
Der Münsteraner Religionswissenschaftler Perry Schmidt-Leukel widmet sich dem Zeitpunkt, an dem man in die Hölle kommt.
Kommt man da sofort nach dem Tod rein? Kommt man da erst nach der Auferstehung von den Toten rein? Und da wurde jahrhundertelang darüber gestritten, bis in der katholischen Kirche da entsprechende lehramtliche Entscheidungen gegeben hat.
Nach dem Tod findet ein individuelles Gericht statt. Richter ist Christus. Das Urteil wird sofort gefällt und sofort vollstreckt.
Was auch ein wichtiges Thema ist, dass eben alle Schichten betroffen sind, also dass unter diesen Verdammten in der Hölle natürlich auch Kleriker sind, dass da reich gekleidete Frauen sind und so weiter, dass also niemand dieser Verantwortung entkommen kann und irgendwann sich diesem Gericht stellen muss.
Neben der eigentlichen Hölle entwickelte sich im Mittelalter die Vorstellung vom Fegefeuer.
Fegefeuer ist ein deutsches Wort, eigentlich der Fachbegriff wäre Purgatorium, Läuterungsort und Reinigungsort. Das ist die Idee, dass wenn man sozusagen stirbt und noch nicht weit genug ist für den Himmel, für das Entrücktsein in die Gegenwart Gottes, muss man noch weitere Läuterungsprozesse durchlaufen.
Das bedeutet natürlich, dass in der Hölle 2, im Fegfeuer, die Möglichkeit gegeben ist, dass sehr viel mehr Seelen in den Himmel gelangen.
Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.
So soll der Dominikanermönch Johann Tetzel für den Ablasshandel geworben haben. Vor allem im Spätmittelalter glaubten viele Menschen, durch Gebete und Spenden an die Kirche die Zeit im Fegefeuer für verstorbene Angehörige verkürzen zu können. Dieser Ablasshandel war einer der Gründe für die Kirchenkritik von Martin Luther und letztlich für die Reformation. Johann Hinrich Clausen ist der Kulturbeauftragte der EKD, der evangelischen Kirche in Deutschland.
Ganz wichtig war eben die Abschaffung der katholischen Vorstellung des Fegefeuers, also dass es sozusagen eine Art reinigende, prüfende Vorhölle gibt. Das war natürlich auch der Versuch, als Disziplinierungsmittel Menschen gefügig zu halten.
Die katholischen Jenseitsvorstellungen waren ausgefeilt. Neben dem Himmel gab es nicht nur die Hölle und das Fegefeuer, sondern auch noch den sogenannten Limbus.
Den gab es dann in zwei Abteilungen, den Limbus für die Kinder und den Limbus für die Väter.
Zu letzteren gehörten zum Beispiel die alten griechischen Philosophen, aber auch die jüdischen Patriarchen. Der Religionswissenschaftler Perry Schmidt-Leukel.
Wenn die Erlösung sozusagen erst durch den Kreuzestod Jesu erbracht wurde, dann konnten ja sozusagen Abraham, David nach ihrem Tod noch nicht in den Himmel kommen, weil die Erlösung noch gar nicht geschehen war. Was ist dann mit ihnen? Dann hat man gesagt, gut, die sind dann in so einem sonderbaren Zwischenort, der eben dem Limbus der Vorhölle. Und Christus habe dann zwischen seinem Kreuzestod und zwischen der Auferweckung in dem sogenannten Höllenabstieg, als dann eben die Erlösung möglich war, die Patriarchen des Alten Testamentes aus der Vorhölle befreit. Aber nur die.
Neben der Erlösung für die vorjesuanischen Philosophen und die jüdischen Patriarchen gab es noch ein weiteres Problem. Was passiert mit ungetauften Kindern?
Dann haben einige Theologen vertreten, ja, die kommen auch in den Limbus. Denn die Vorstellung, dass ein kleines Baby stirbt, bevor es getauft werden kann, deswegen jetzt in die Hölle kommt, erschien vielen unerträglich. Aber es gab auch einflussreiche theologische Richtungen, die gesagt haben, nein, diese ungetauft gestorbenen Kinder, sie sind einfach nur verdorbenes Fleisch und Kot. Es gibt für sie keine Chance der Rettung, sie kommen auch in die Hölle.
Im Islam ist die Hölle ein feuriger Abgrund. Im Koran in Sure 11 ist zu lesen:
Die Unseligen werden im Höllenfeuer sein, wo sie laut aufheulen und hinausschreien und wo sie weilen, solange Himmel und Erde wehren, soweit es dein Herr nicht anders will.
Gott bestraft, wen er will. Seine Barmherzigkeit umfasst alles. Das heißt, auch in der Situation, wo von der Strafe die Rede ist, die Barmherzigkeit Gottes an erster Stelle steht.
Hamideh Mohagigi lehrt Islamwissenschaften an der Universität Paderborn. Ähnlich wie im Christentum gibt es im Islam die Vorstellung, dass sich unmittelbar nach dem Tod das jenseitige Schicksal entscheidet.
Wenn jemand stirbt, sollte man am Grab, bevor er begraben wird, alle Anwesenden gefragt werden, ob jemand zwischen ihnen ist, dem dann der Verstorbene etwas angetan hat. Und derjenige, der das Gebet verrichtet, bittet dann diese Personen, ihn jetzt gleich zu verzeihen, weil er dann, wenn er dann vor Gott steht, muss er vorher diese Vergebung seitens der Menschen haben, denen er etwas angetan hat.
Im Islam sind Höllenvorstellungen auch heute noch sehr präsent, betont Hamideh Mohagigi.
Ich muss sagen, leider auch in der religiösen Erziehung sehr präsent, dass man auch tatsächlich die Kinder so erzieht, wenn du das und das tust, kommst du dafür in die Hölle oder wenn du das und das tust, kommst du ins Paradies. Also es ist immer noch ganz starkes Bild und ganz starke Vorstellung, die auch natürlich eine Angsttheologie entwickeln kann.
Auch Buddhismus und Hinduismus kennen Höllenvorstellungen. So durchlebt der Verstorbene so lange großes Leid, bis sein schlechtes Karma, das aus seinem bisherigen Leben resultiert, geläutert ist.
Da gibt es ausgeprägte Höllenvorstellungen und die Aufenthaltsdauer in der Hölle ist sehr, sehr lang, aber nicht unendlich. Irgendwann sozusagen stirbt man dann auch in der Hölle und wird dann je nach Dynamiken woanders wiedergeboren. Wiedergeburtsvorstellungen beinhalten auch den Gedanken, dass es dann insofern ausgleichende Gerechtigkeit gibt, kosmische Gerechtigkeit, insofern man eben in der Form wiedergeboren wird, die man sich selbst zuzuschreiben hat. Also vereinfacht gesagt, hat man wie ein Schwein gelebt, wird man auch als Schwein wiedergeboren.
Und wie lebendig sind die Höllenvorstellungen im Christentum?
Im 19. Jahrhundert gibt es auf protestantischer Seite und nachgeholt im 20. und 21. Jahrhundert auf katholischer Seite die Rückdrängung, das Verschwinden des Höllenglaubens, verbunden mit einem Heilsoptimismus für alle. Die Hölle ist kalt, die Hölle gibt es eigentlich gar nicht mehr. Die Höllenpredigt ist verschwunden.
Das gilt allerdings nicht für alle Christinnen und Christen.
Sie finden heute auch eben vor allem im Bereich der fundamentalistisch orientierten Christenheit, der sogenannten evangelikalen Bewegungen, der Pfingstkirchen, die einen ganz großen Anteil der gegenwärtigen Christenheit ausmachen, nach wie vor die Idee, dass der Großteil der Menschen, also alle die, die nicht getauft sind, in die ewige Verdammnis kommt und auch ein Großteil der getauften Christen, wenn sie denn nicht den richtigen christlichen Glauben haben oder das richtige christliche Leben leben.
Die Höllenbilder waren in der Religionsgeschichte immer auch ein Mittel, die Menschen unter Druck zu setzen, dem rechten Glauben zu folgen. Und sie waren für viele eine Antwort auf die Frage, warum es im Diesseits oft so ungerecht zugeht. Der evangelische Theologe Johann Hinrich Clausen.
Wie kann es denn eigentlich sein, dass Menschen, die katastrophalste Menschenrechtsverletzungen begangen haben, Menschheitsverbrechen begangen haben, dass die nicht bestraft werden? Und die Hölle, die alte traditionelle Vorstellung der Hölle, ist der Versuch, mit dieser moralischen Verzweiflung des Menschen, und die ist ja immer noch nachvollziehbar, umzugehen. Es muss doch eine Gerechtigkeit geben. Und ganz offenkundig gibt es sie hier in angemessener Weise auf Erden nicht.
Vielleicht wollen wir eben deswegen nicht ganz von der Hölle lassen, weil wir uns doch einen Ort wünschen, an dem die Menschen, deren Taten wir verabscheuen, in alle Ewigkeit schmoren werden. Oder nicht? Dein Reich komme, so beten Christinnen und Christen in ihrem wichtigsten Gebet, dem Vaterunser. Und Jesus sagt dem Lukas-Evangelium zufolge, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, kommt es nun, dieses Reich Gottes, oder ist es schon da? Für die ökumenische Initiative Reich Gottes jetzt ist die Antwort klar. Sie wurde 2002 unter anderem von Klaus Petersen gegründet. Er war lange Jahre Pfarrer in Nürnberg und ist mittlerweile im Ruhestand und hat jetzt ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt 21 Entdeckungen, was Jesus wirklich lehrte. Und diese Entdeckungen, die kreisen in ganz weiten Teilen um genau diesen Ort, das Reich Gottes. Ich bin jetzt mit Klaus Petersen verbunden. Herr Petersen, die Fragestellung, wer Jesus wirklich war, woraus seine Lehre nun bestand oder was danach dann von Paulus und anderen ergänzt oder verändert wurde, diese Frage ist ja nicht neu und die Bücher über diesen sogenannten historischen Jesus, die füllen ganze Regale. Warum haben Sie sich jetzt noch einmal auf die Suche nach seiner wirklichen Lehre begeben?
Ja, ich war mit den Ergebnissen der historisch-kritischen Jesusforschung noch nicht ganz zufrieden. Ich hatte den Eindruck, dass etwas Wichtiges übersehen worden ist, das eben mit der Jesusbotschaft vom Reich Gottes zusammenhängt. Das Reich Gottes ist der Zentralbegriff seiner Botschaft und das Reich Gottes ist eine gegenwärtige Wirklichkeit für Jesus. Das ist das Neue, das er verkündigt hat, dass das Reich Gottes da ist, dass es uns möglich ist, am Reich Gottes teilzuhaben.
Und wie sieht diese Teilhabe aus?
Wie sie aussieht, das können wir am besten den Jesusworten entnehmen, in denen er bestimmten Menschengruppen das Reich Gottes zuspricht. Also er sagt, den Armen ist das Reich Gottes. Die Armen, und damit sind die Menschen gemeint, die nicht mehr besitzen, als sie wirklich brauchen. Also nicht die Menschen, die im Elend leben, sondern die nicht mehr haben, als nötig ist. Diesen Menschen spricht Jesus das Reich Gottes zu. Das heißt also, sie leben für ihn jetzt schon im Reich Gottes. Und genauso spricht er es den Kindern zu. Ihrer ist das Reich Gottes. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der findet nicht hinein. Das heißt also, für Jesus ist den Menschen prinzipiell das Reich Gottes zugänglich. Es ist also nicht etwas, was noch bevorsteht, was erst kommt, sondern was jetzt da ist.
Wie äußert sich das? Also wie weiß ich, ich bin im Reich Gottes oder ich kann daran teilhaben? Das liegt ja nicht nur daran, dass ich auf Konsum verzichte oder dass ich versuche, vielleicht unbeschwert wie ein Kind zu leben. Wie kann diese Teilhabe am Reich Gottes greifbar werden für uns heute? Darum geht es Ihnen ja in Ihrer Initiative.
Es hat aber durchaus mit dieser Lebensweise zu tun, dass wir wieder das Kind in uns finden, ja, dass wir Kinder beobachten und an ihnen lernen oder wieder wahrnehmen, wie sie mit ihrer Mitwelt verbunden sind, ja, dass sie nicht der Mitwelt gegenüberstehen, sie beurteilen, bewerten, beschreiben, sondern mit ihr kooperieren. Und dasselbe gilt von den Menschen, die nicht mehr haben, als sie brauchen. Ja, sie entnehmen ihrer Welt, ihrer Mitwelt genau das, was für sie nötig ist, aber nicht mehr. Das heißt, ihr Weltkontakt, ihre Weltbeziehung ist stimmig. Ja, und das ist das Entscheidende, um am Reich Gottes teilzuhaben. Dass wir der Welt nicht gegenüberstehen, sie gebrauchen oder missbrauchen, ausnützen, sondern dass wir als ein Teil von ihr leben. Und wenn das der Fall ist, ja, dann wird uns diese Seligkeit der Weltverbundenheit, dieses Existierens im Reich Gottes klar. Dann erleben wir sie. Jesus sagt ja, selig sind die Armen, weil ihnen das Reich Gottes gehört. Also das spürt man dann, dass das Leben jetzt plötzlich richtig ist, gut ist, so wie es im Zusammenhang mit der Welt es sich jetzt gestaltet und gestaltet wird von uns.
Da sagen Sie, anders als Adorno, es gibt also ein richtiges Leben im Falschen. Da frage ich mich aber doch, also wir sind hier in einer kapitalistischen Gesellschaft, diese Weltverbundenheit wird ja eigentlich schon dadurch aufgelöst, dass wir komplett entfremdet sind von den Produktionsbedingungen unserer Nahrung, dass wir eben jetzt nicht alle als Selbstversorger aus unserem kleinen Gärtchen leben, dass wir Dinge konsumieren, die sonst wo unter was weiß ich für Bedingungen hergestellt werden. Das kann doch keine Weltverbundenheit sein. Also selbst wenn man es will und danach strebt, ist es doch eigentlich gar nicht möglich, oder?
Ja, das ist eben die Frage, die ich mit Ja beantworte. Wir können in dieser Welt, so wie sie jetzt ist, und es war auch zur Zeit Jesu ja keine heile Welt, es war eine Welt voller Ungerechtigkeit, Gewalt, Unterdrückung. Und Jesus hat trotzdem gesagt, wir Menschen sind diesem Reich der Dämonen, wie ich jetzt einmal sagen will, nicht ausgeliefert. Wir sind ihr nicht bedingungslos unterworfen, sondern wir können aus diesem Reich der Dämonen aussteigen oder aus ihm befreit werden und dann tatsächlich eine andere Lebensweise führen. Ja, wir können unsere Besitzverhältnisse durchaus ändern. Ja, wir können ja, wenn wir merken, wie wichtig es für unser Glück ist, für unsere Seligkeit, auf allen Überfluss, auf den Reichtum sein zu lassen, dann können wir diese Lebensweise der Verbundenheit ja sofort beginnen. Ja, wenn man diesen Schatz des Reiches Gottes findet, dann wird man wie derjenige, der diesen Schatz gefunden hat, ihn entdeckt hat, einfach den Besitz drangeben, weil man nur durch eine andere Lebensweise, aber sich eine andere Lebensweise aus dieser Entdeckung selbstverständlich ergibt. Und wir können auch unsere Konsumgewohnheiten auf das Reich Gottes abstimmen. Dadurch ist die Welt noch nicht gerecht und gut, aber wir zeigen dadurch, dass wir diesem Falschen nicht mehr angehören. Auch wenn wir sicherlich hier und da nicht allem ausweichen können, aber wir wollen und werden uns dem nicht mehr beugen und unterwerfen. Also es beginnt tatsächlich mit der Entdeckung des Reiches Gottes eine neue Zeit, ein ganz neues Leben, und zwar nicht nur für den Einzelnen, sondern für uns alle. Ja, Jesus war der Meinung, dass alle Menschen hier auf dieser Erde in der Lage sind, diese Seligkeit des Reiches Gottes zu finden. Und wenn sie sie entdecken, wenn sie spüren, wie wichtig die Beziehung zu ihrer Mitwelt ist und dass sie nur im Zusammenhang mit ihrer Mitwelt richtig leben können, dann werden wir das tun.
Wie erklären Sie sich aber, für Sie ist das die zentrale Lehre und gleichzeitig ist das, also zwar das Reich Gottes kommt hier und da vor in der, sagen wir jetzt mal, geläufigen Lehre der Kirche, aber es ist kein zentraler Begriff. Wie erklären Sie sich das, dass das so untergegangen ist?
Ja, weil man die Gegenwart des Reiches Gottes, wie Jesus verkündigt hat, einfach nicht verstehen konnte. Das ist ja auch für uns heute sehr schwierig. Wenn wir das Reich Gottes beschreiben wollen, dann würden wir sagen müssen, das Reich Gottes ist die heile Welt, die wir aber nicht haben. Also kann das Reich Gottes noch gar nicht da sein. Das ist dieses objektivierende Denken, das uns vollkommen in Beschlag gelegt hat. Und Jesus möchte, dass wir die Welt nicht als einen Gegenstand, als ein Objekt vor uns haben, sondern dass wir wieder spüren, dass wir nur in Verbundenheit richtig existieren. Ja, und deswegen schon diese Vaterunser-Bitte, die Sie angesprochen haben, kann nicht von Jesus stammen. Jesus hat ja gerade die Gegenwart des Reiches Gottes angesagt. Und jetzt sieht es wieder so aus, als ob das Reich Gottes eine zukünftige Größe ist. Und wenn wir darunter die heile Welt verstehen, dann gibt es auch keine andere Antwort. Dann kann sie entweder einmal von Gott uns hier geschenkt werden oder wir müssen sie halt mit aller Kraft aufbauen, was uns ja wahrscheinlich nie gelingen wird, oder wir müssen das Reich Gottes ins Jenseits verlegen. Aber dass es hier und jetzt möglich ist, am Reich Gottes teilzuhaben, das ist vollkommen untergegangen schon. Und schon zur Zeit der Bibel, das habe ich ja in meinem Buch zeigen können, dass die Jesusworte praktisch alle schon im Neuen Testament überarbeitet, verfremdet worden sind, sodass diese ursprüngliche Botschaft, auf die Jesus alles ankam, zugedeckt worden ist und auch ja im Glaubensbekenntnis nicht vorkommt und im Vaterunser eben in einer völlig nicht-jesuanischen Akzentuierung.
Wie nahe können Sie damit aber noch an der Amtskirche sein, also auch an der evangelischen Kirche, deren Pfarrer Sie ja sehr lange waren? Das sind ja ganz zentrale Texte, von denen Sie jetzt sagen, die haben nichts oder sehr wenig mit Jesu Lehre zu tun, die ist für Sie zentral. Wie passt das zusammen?
Ja, erstmal stelle ich fest, dass für Jesus dieser Gedanke, dass das Reich Gottes Gegenwart ist, dass das Gastmahl, das Festmahl bereitsteht, dass wir dazu eingeladen sind, dass das im Zentrum steht. Und das können wir doch nicht einfach abtun, nachdem es uns jetzt durch die historisch-kritische Bibelexegese möglich geworden ist, sozusagen hinter den Text des Neuen Testaments zurückzufragen und diese Jesusworte zu erschließen, so wie ich es in meinem Buch getan habe. Und in der evangelischen Kirche steht die Schrift, das Wort der Bibel, letztlich über dem Bekenntnis, also über der Tradition der Kirche.
Ja, aber die Schrift lautet trotzdem anders als das, was Sie daraus lesen. Also Sie reduzieren die Schrift ja nochmal auf etwas, was Sie als wahre Lehre herausdestillieren. Aber das ist ja nicht die Schrift, die Sola Scriptura, auf die sich Martin Luther oder andere beziehen.
Ja, aber es ist doch ein Teil dieser Schrift. Und ich denke, ist es nicht der wichtigste Teil der Schrift, die Botschaft Jesu von Nazareth, mit der doch einmal alles begonnen hat. Wir können doch nicht die Verfremdungen zur Grundlage machen oder gar die Theologie des Paulus, der sich überhaupt nicht mehr auf die Jesusbotschaft bezieht. Das können wir meines Erachtens nicht mehr machen, wenn es uns jetzt gelungen ist. Viele bestreiten es, dass das möglich ist. Ich glaube, es ist uns noch möglich, aus den synoptischen Evangelien, also aus den ersten drei Evangelien, die Botschaft Jesu herauszudestillieren.
Das heißt für Sie ganz konkret aber auch, Sie können eigentlich nicht das Abendmahl im traditionell kirchlichen Sinne feiern, sondern Sie halten es mit der Tischgemeinschaft. Erklären Sie uns da doch mal den Unterschied.
Ja, das Abendmahl, das in den Kirchen gefeiert wird, deutet ja den christlichen Glauben zentral auf das Sühnegeschehen, also auf die Deutung der Hinrichtung Jesu am Kreuz als ein Heilsgeschehen, als ein letztlich dem Willen Gottes entsprechendes Opfer, das Jesus gebracht habe, um uns von der Sündenschuld zu erlösen. Das hat mit der Botschaft Jesu überhaupt nichts zu tun. Es ist ein ganz anderes Thema, das Paulus angeschlagen hat und das sich in der Kirche schon sehr früh durchgesetzt hat. Aber es gibt eben die Spuren des jesuanischen Evangeliums und da müsste man das Abendmahl, die Mahlfeier, die Tischgemeinschaft auf die Praxis Jesu beziehen, wie sie uns zum Beispiel in dem Gleichnis vom großen Festmahl vorliegt. Die Tischgemeinschaft als ein Zeichen unserer Verbundenheit mit all unseren Mitmenschen, die alle unsere Schwestern und Brüder sind und die alle an diesem Tisch einen Platz haben, wenn auch leider nicht alle bereit sind oder in der Lage sind, im Augenblick diese Einladung anzunehmen, weil die Entfremdungen ihres Lebens so stark sind, dass sie einfach keine Möglichkeit sehen, wie diejenigen, die eben durch ihren Reichtum oder durch familiäre Bindungen, die sie von allem anderen fernhalten, im Wege sind.
Wenn wir ganz zum Schluss auf die hohen Kirchenaustrittszahlen schauen, die jetzt gerade nochmal bekannt wurden, glauben Sie denn, dass die Lehre, auf die Sie hinweisen, diese Lehre vom Reich Gottes, die Menschen eher dazu bringen würde, in dieser Kirche zu bleiben? Oder ist das nicht etwas so Anspruchsvolles? Sie sagen ja gerade selbst, es ist nicht allen möglich, diesen Weg zu gehen, dass das im Grunde noch mehr eine kleine Herde nur sein kann, die sich dem öffnen kann.
Ich glaube tatsächlich, dass es darauf ankäme, dass die Kirche in die Lage kommt, sich dieser Jesusbotschaft endlich nach 2000 Jahren zu öffnen und durch die Methoden der Bibelwissenschaft, die letztlich ja auf die Reformation zurückgehen, ist es uns aber möglich, diese Botschaft Jesu wieder wahrzunehmen. Und sie ist eigentlich gar nicht kompliziert. Letztlich sagt Jesus das, was wir im Grunde genommen alle wissen. Es ist bloß durch die Entfremdungen, denen wir ausgeliefert sind oder uns haben ausliefern lassen, einfach verloren gegangen. Aber wenn Sie sich die Jesusworte anschauen, dann kann man eigentlich bei jeder Geschichte, bei jedem Wort eigentlich nur zustimmen und sagen, ja, so ist es eigentlich. Warum machen wir es nicht? Fangen wir doch endlich damit an. Das ist die Botschaft, auf die meines Erachtens die Welt heute wartet. Und es wäre so schön, wenn die Kirche ihr wieder Ausdruck verleihen könnte. Oder überhaupt Ausdruck verleihen könnte, was sie bisher ja gar nicht getan hat.
Vielen Dank, Klaus Petersen, evangelischer Pfarrer im Ruhestand, Mitbegründer der ökumenischen Initiative Reich Gottes Jetzt und Autor des Buchs 21 Entdeckungen, was Jesus wirklich lehrte. Es ist erschienen beim Gütersloher Verlagshaus. 224 Seiten kosten 20 Euro. Die Fakultät für evangelische Theologie der Ruhr-Universität Bochum, die befindet sich auf der 7. Etage eines Campusgebäudes, also schon ganz schön nah am Himmel. Der Forschungsschwerpunkt des dort angesiedelten Theologen Michael Waltemate, der geht aber noch viel höher hinaus. Er beschäftigt sich nämlich mit der Verflechtung von Raumfahrt und Religion. Also mit all den ethischen, philosophischen und religiösen Fragen, die sich im Kontext von Weltraummissionen stellen. Klaus Deuser hat mit diesem Wissenschaftler gesprochen, der sein Arbeitsgebiet als Astrotheologie bezeichnet.
Raumfahrt, sagt Dr. Michael Waltemate, ist nicht nur Technik und Naturwissenschaft. Wenn Menschen ins All fliegen, dann komme auch Religion ins Spiel. Als ein Beispiel führt der evangelische Theologe von der Ruhr-Universität Bochum den Flug von Apollo 8 am 24. Dezember 1968 um den Mond an.
Und das Erste, was die drei Astronauten machen, Jim Lovell, Frank Bowman und Bill Anders, kommen aus dem Radioschatten raus und lesen aus der Bibel vor. Ja, lesen die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und dann segneten sie aus dem All auch noch die Bevölkerung der Erde, was allerdings die amerikanische Atheistenunion auf die Palme brachte, die dann prompt die Raumfahrtbehörde NASA verklagte. Wegen der Verschwendung von Steuergeldern für das Senden religiöser Botschaften. Als 1969 Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond landeten, bat Aldrin das Raumfahrtzentrum in Houston um eine kurze Auszeit.
Er möchte eine Zeit der Stille haben, um über die Ereignisse des Tages reflektieren zu können. Und dann packt er einen mitgebrachten Kelch aus und Wein und dann feiern die beiden Abendmahl auf dem Mond.
Aus guten Gründen wurde diese religiöse Zeremonie im All nicht über die Funkverbindung kommuniziert. Thomas Weber, der einen der Vorträge von Michael Waltemate besucht hat, beschreibt sich selbst als nüchternen Menschen, der die Mondlandung vor allem als technische Glanzleistung betrachtet. Gleichwohl räumt er ein:
Die Betrachtungsweise, in der Mondumlaufbahn auf die Erde zu schauen, muss gewaltig sein und überwiegend emotional sein. Und religiöse Gedanken, kann ich mir vorstellen, könnten kommen.
Zur Ergänzung: Dass der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin dem damaligen Kreml-Chef Nikita Chruschtschow auf Nachfrage bestätigt haben soll, er habe Gott im All nicht entdecken können, ist übrigens nur eine aus systempolitischer Abgrenzung resultierende Anekdote. Diese Konversation hat es nie gegeben. Michael Waltemate hat im Rahmen seiner Arbeit viele Kontakte geknüpft. Zu Mitarbeitern der NASA, der European Space Agency, ESA, und zu Theologen verschiedener Religionen, um sich mit ihnen über Fragen auseinanderzusetzen, die sich aus dem Vordringen der Menschen ins Weltall ergeben, unter technischen und naturwissenschaftlichen Aspekten. Zum Beispiel, ob sich unter Umweltgesichtspunkten nicht schon jetzt zu viel Weltraumschrott im Orbit befindet. Und was Michael Waltemate besonders interessiert, über den Schutz anderer Planeten vor den Menschen.
Wie doll muss ich so ein Raumfahrzeug sterilisieren, bevor ich irgendwo anders lande? Sage ich, das ist ein absoluter Wert. Kein irdisches Leben darf ich auf andere Planeten bringen, weil ich meinetwegen wissenschaftliche Forschung schützen möchte, weil ich potenzielles außerirdisches Leben schützen möchte oder vielleicht, weil Gott sie geschaffen hat. Oder sage ich, das geht vor, was Menschen machen wollen, weil Menschen einen Sonderstatus haben.
Und auf welches Leben könnte man stoßen? Zu dieser Frage zitiert Walter Marte den ehemaligen Direktor des Observatoriums des Vatikans, José Funes, der dazu feststellte:
Wir als Menschen können keine Grenzen für Gottes schöpferische Freiheit setzen. Will ich sofort mitgehen? Jetzt kommt's. Wir müssten damit rechnen, dass Gott andere Kreaturen im Universum geschaffen hat. Auch das leuchtet sofort ein. Und dann geht ein Schritt weiter und sagt: Was ist denn, wenn wir die Ausnahme sind? Wir sind die gefallenen Kreaturen und die anderen sind noch in Freundschaft mit dem Schöpfer.
Funes Nachfolger im Observatorium des Vatikans ist Guy Consomaglio. Von ihm weiß der Bochumer Theologe, dass der jedes Alien in seiner Kirche willkommen heißen würde.
Egal wie viele Tentakel es hat, aber es muss eine Seele haben. Und dann elaboriert er, was seiner Ansicht nach Seele ist, nämlich es muss sich seiner selbst bewusst sein.
Eine Frage, die für Michael Walter Marte theologisch letztlich aus dem All wieder zurück auf die Erde führt.
Ihr Kind fragt, ist mein Meerschweinchen jetzt im Himmel? Und dann haben sie genau diese konkrete Frage. Wo hört die Geschöpflichkeit auf? Wo fängt die Geschöpflichkeit an? Wann gilt das Heilsversprechen für welches Geschöpf?
Also könne man diese Frage potenziell auch für außerirdisches Leben stellen. Auch in anderen Weltreligionen stellen sich Fragen zu dem Themenkomplex Religion und Raumfahrt. Und die sind manchmal sehr konkret.
Es gibt auch im Judentum die Überlegung, wie man dann Sabbat hält im Erdorbit. Das Problem dabei ist, dass der Sabbat am Freitagabend mit dem Sonnenuntergang beginnt und endet mit dem Erscheinen der ersten Sterne am Samstagabend. So, Sterne sind in der Erdumlaufbahn immer zu sehen.
Anlass dieser Frage war der Aufenthalt Simon Ramons auf der Internationalen Raumstation ISS, der dann bei einer Explosion der Columbia zu Tode kam.
Bevor er flog, hat er darum gebeten, dass man das sozusagen religiös für ihn klärt. Und es gibt tatsächlich ein Institut für Weltraumhalacha, also für Weltraumjüdisches Recht, wie man mit dem Sabbat da umgeht. Und die Lösung ist relativ einfach. Also das Problem ist, 24 Stunden auf der Erde, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sind in der Umlaufbahn 90 Minuten. Machen Sie jetzt 6x 90 Minuten Arbeit und dann 90 Minuten Pause? Nein, die religiöse Lösung ist im Prinzip, Gott hat die Erde mit 24 Stunden Rotation geschaffen. Warum soll das an der Stelle die Regel ändern? Also hält man sich an die Zeit des Startortes und feiert wie vorher.
Für viele geradezu außerirdisch erscheinende Probleme gibt es oft ganz bodenständige Lösungen. Das gilt auch für so im Wortsinne abgehobene Bereiche wie die Astrotheologie.
Welche schwierigen, auch theologischen Fragen die Raumfahrt aufwirft, das hat Klaus Deuse im Gespräch mit Michael Waltemate erkundet. Wenn das jetzt Ihnen in unserer Sendung bisher zu unerreichbare Orte waren, also die Hölle, das Reich Gottes und der Weltraum, dann kommen wir jetzt aber zu einem religiösen Ort, den Sie ganz einfach bei einer Wanderung oder einer Fahrradtour besuchen können, vorausgesetzt Sie kommen an die Oberhavel. Dort nämlich zwischen Gransee und Fürstenberg an der Havel steht im 300-Seelendorf Dannenwalde eine achteckige Kirche. Sie wurde da 1821 anstelle ihrer mittelalterlichen Vorgängerin errichtet. Peter Kaiser hat diese Kirche am Weg für uns besucht.
Darüber freue ich mich eigentlich, weil gerade hier im Sommer viele Radfahrer und Wanderer an der Kirche vorbeikommen.
Solveig Faust ist Dokumentarfotografin. Sie wollte eigentlich ihre Fotografien zum Thema Deutscher Wald in der Kirche am Weg in Dannenwalde schon im Frühjahr ausstellen, doch dann kam Corona. Nun wurde die Ausstellung vor wenigen Tagen, am 1. August, eröffnet.
Ich hatte mir auch gewünscht, dass diese Serie hier, diese Wanderkirche, wo man eben im Wald wandert und hier ankommt, gezeigt wird. Ja, das ist ein besonderer Ort. Das ist nochmal ein ganz anderes Ausstellen als in einer Galerie, wo eben die Wände dafür konzipiert sind.
Fährt man den Radwanderweg Berlin-Kopenhagen hoch, kommt man an Dannenwalde vorbei. In dem oberhavelländischen 300-Seelen-Ort zwischen Gransee und Fürstenberg befindet sich sowohl Deutschlands erster Barfußpfad mit Bahnanschluss, eine Art trockene Kneippkur für die Füße und Sinne, als auch das Schlösschen derer von Waldow mit der schönen achteckigen Patronatskirche, der Kirche am Weg, wie sie heute heißt.
Das ist eine Kulturkirche. Wir haben Ausstellungen, wir haben Aufführungen. Es ist wirklich schön.
Brigitte Müller-Rolle ist Mitglied des Dannenwalder Förderkreises Kultur und Kirche am Weg e.V. Sie beklagt, dass viel zu wenig junge Leute den Weg in die Kirche finden. Und auch die Zuwendung vom Bistum ist eher spärlich.
Und dann kommt noch dazu, dass unsere Kirche ja nicht unbedingt in das Pfarrgebiet mit eingegliedert ist. Das heißt also, wir haben jetzt zwar schon einen betreuenden Pfarrer, der auch sich mal um uns kümmert, oder wenn wir sagen, wir hätten gern mal zu einer Ausstellung mal eine schöne Messe vorher oder irgendwas, aber wir sind bei dem Bistum nicht als Kirchengemeinde mit eingetragen. Dafür sind zu wenige Leute hier.
Vor gut 200 Jahren vom Baumeister Hermann von Zedenick, einem Schüler Karl Friedrich Schinkels, im neugotischen Stil erbaut, besticht die Dannenwalder Kirche am Weg durch ihre schnörkellose Grazie. Im achteckigen Innenraum befinden sich auf 10x15 Meter ein schlichter Chor mit harten Holzbänken, einer Orgel und einem Altar mit dem Christusbild darüber, das manche mehr, andere weniger lieben, da es eher Christus als düsteren Schmerzensmann zeigt, denn als strahlenden Heilsbringer. In etwa 4 Metern Höhe führt eine Galerie einmal um den Innenraum hin zum Ambo, einer frühen Kanzelform in christlichen Kirchen. Ambo heißt Tisch des Wortes. Angela Schwieger aus dem Förderkreis.
Wie diese Kirche von 1820 zu einem spricht, mit den Vorfahren und was die sich bemüht haben, ihre Ideen umzusetzen, dass so eine Kirche gebaut wird, außer dem täglichen Gutsaufgaben, den Geist Gottes einzubinden.
Der Vize-Landmarschall von Mecklenburg-Strelitz und Kommendator des Johanniterordens Ferdinand von Waldo erwarb um 1700 das Landgut und das Dorf Dannenwalde. Die Familie errichtete die barocke Schlossanlage und den Park und Albertine, die geistreiche Ehefrau des Landmarschalls, machte das Schloss zu einer lebhaften Stätte des kulturellen und geistigen Austauschs. Bis 1945 hatte die Familie von Waldo hier ihren Stammsitz. Und die Kirche, sagt die Vereinsschatzmeisterin Karin Behrendt.
Dann ist ja nur täglich auf und dann kommen sehr viele Fremde, die erstmal neugierig sind wegen der Kirche, die Ausstellung sich auch angucken.
Sämtliche Veranstaltungen, seien es Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und so weiter, sind ja bewusst für diesen Raum erarbeitet und werden auch abgestimmt im Verein. Und das ist noch nie vorgekommen, dass irgendwas nicht reinpasst, wie das Publikum reagiert. Und zum Beispiel dieses Altarbild, was übrig geblieben ist aus einer der ersten Ausstellungen, spaltet die Geister hier. Ne?
Die Dannenwalder Kirche am Weg lädt dazu ein, sich auf den Weg zu ihr zu machen. Und wenn man dann in ihren Bänken sitzt, müde, durstig und hungrig von der Wanderung, dem Radfahren vielleicht, und hoch zum alten Ambo guckt, wo früher das Evangelium noch aus anständiger Höhe nach unten gepredigt wurde, dann ahnt man, wie schicksalshaft die 2 zurückliegenden Jahrhunderte gewesen sind, die die Kirche auf dem Buckel hat. Liebevoll und mit Leidenschaft kümmern sich die Mitglieder des Dannenwalder Förderkreises Kultur und Kirche am Weg e.V. um ihr Kleinod. Und Solveig Faust freute sich über die Ausstellung ihrer Fotografien.
Es ist sehr aufregend, in so einer Kirche auszustellen, weil das ein Ort ist, der eine Geschichte hat, wo man eben wirklich auch die Bilder aussuchen muss zu den Plätzen, die hier reinpassen.
Peter Kaiser hat die Kirche am Weg in Dannenwalde für uns besucht und die Fotoausstellung von Solveig Faust ist dort noch bis zum 27. August zu sehen. Damit geht diese Ausgabe von Religionen zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.